Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Golgatha, das ist eigentlich nicht mehr als ein Schutthaufen vor den Toren der Stadt Jerusalem. Er sieht aus wie ein überdimensionaler Totenschädel. Deshalb der Name Golgatha. Ein ausgedienter Steinbruch, der jetzt als öffentliche Hinrichtungsstätte der römischen Besatzungsmacht dient. Und dort die Menschen, viele sind es, die meisten von ihnen sind Schaulustige. Schon damals bereitete es Nervenkitzel, das Unglück anderer mit anzusehen. Es gab noch kein Fernsehen, da musste man schon hin und wieder zu einer öffentlichen Hinrichtung gehen, um etwas zu geboten zu bekommen. Und die Soldaten. Für sie war dieser Freitag eine Routineangelegenheit. Wieder mal sollten ein paar aufrührerische Juden beseitigt werden, damit wieder Ruhe und Ordnung herrscht. Und niemand vergisst, wer im Land das Sagen hat. Die meisten von ihnen vermieden es wahrscheinlich, dem Todeskandidaten in die Augen zu schauen. Wenn sie mit schweren Hämmern und langen Eisennägeln hinzutraten oder wenn sie dann die Holzbalken hochzogen. Dienst ist Dienst. Sie taten ihre Pflicht und wer will es ihnen verdenken, dass sie sich auch noch mit Würfelspiel die Zeit vertrieben. Was dort passierte, war für sie rauer Alltag. Und dann schließlich der eine, Jesus von Nazareth. Jeder Atemzug am Kreuz war so anstrengend wie ein Klimmzug. Und er musste dann auch noch mit ansehen, wie man sich über ihn lustig mache. Was ist das jetzt? Wir dachten, du bist der Christus, der Messias. Jetzt zeig, was du kannst und steig herab vom Kreuz, riefen die Stimmführer der Juden. Und die Soldaten machten sich einen Spaß daraus, ihm in den ausgedörrten Mund mit einem Schwamm Essig zu träufeln und spotteten: Jetzt siehst du, wer hier das Sagen hat. Bist du der König der Juden, dann hilf dir doch selbst. Sieht so ein König aus? Und wenn Jesus seinen Kopf ein wenig hob, dann konnte er sehen, diejenigen, die eigentlich von ihm nicht angeschaut werden wollten. Sie standen ein wenig abseits und beobachteten alles. Seine ehemaligen Freunde, seine Bekannten, seine Anhänger und die Mitläufer von einst. Wie gebannt sahen sie zu, wie er dort hing und immer schwächer wurde. Sie konnten nicht wegsehen und sie konnten auch nicht hinsehen. Schmerz und Verzweiflung waren da, aber auch Scham. Einer hatte Jesus verraten, aber es war ihnen, als hätten sie ihn alle preisgegeben. Jesus konnte sie vom Kreuz aus sehen, wenn er den Kopf hob. Und wir können nur erahnen, was damals in Jesus vorgegangen ist, genauso wie wir nur bruchstückhaft erfassen können, was dort am Kreuz von Golgatha eigentlich geschehen ist, als Gottes Sohn in die tiefste Dunkelheit kam und öffentlich zur Schau gestellt wurde. Karfreitag, das ist eine unendlich traurige und düstere Geschichte. Es ist, als ob hier alles zusammengeführt wurde, was Menschen einander antun können und was Menschen erleiden müssen. Und Karfreitag, das ist zugleich eine unendlich befreiende und frohmachende Geschichte, die etwas davon erahnen ist, lässt, wie groß und leidenschaftlich Gottes Liebe ist. Lukas, der Evangelist, schildert beides mit deutlichen Worten. Man entdeckt bei ihm die grausamen Soldatenstiefel und die gaffende Menge, den Hohn der Führungsschicht und die Sensationsgier des einfachen Volkes. Aber man entdeckt bei ihm auch die andere Geschichte, die sich am Karfreitag zeitgleich abspielt. Es ist eine leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch. Und an drei Stellen gewährt uns Lukas einen direkten Einblick in das Herz von Jesus, in das, was an jenem düsteren Freitag in Gott vor sich ging. Es sind die drei kurzen Sätze, die Jesus am Kreuz spricht. Und zu den ersten beiden Sätzen möchte ich Näheres sagen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen nicht, wie viele das damals gehört haben. Jesus hat es sicher nur leise gesprochen. Nicht nur, weil er gar nicht mehr laut reden konnte, vielmehr auch, weil er diesen Satz, genauso wie seinen letzten Satz, betete. Wir werden hier Zeuge von einem Gespräch zwischen dem Sohn und dem Vater, zwischen dem menschgewordenen Gott und dem allmächtigen Schöpfer. Erinnern Sie sich, wie das letzte von uns überlieferte Gebet von Jesus lautete? Es war am Tag seiner Verhaftung, am Tag zuvor im Garten Gethsemane. Jesus betete dort: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und jetzt ist es soweit gekommen. Jesus weiß, er muss diesen bitteren Kelch des Sterbens austrinken. Der himmlische Vater will es so. Genauso will er aber auch das, was Jesus als nächstes betet. Auch in diesem Gebet ist er im Einklang mit dem Vater. Sie wissen nicht, was sie tun, Vater, vergib ihnen. Jesus ist damit so ganz anders als die damaligen jüdischen Helden, die zu Märtyrern wurden. Von ihnen sind nämlich aus jener Zeit eine ganze Reihe an Gebeten überliefert, wo sie im Sterben ihre Feinde eben nicht der Gnade, sondern dem Gericht Gottes anbefehlen. Jesus wird angespuckt und geschlagen und betet: Vater, vergib ihnen. Und ich frage mich, ob nicht Jesus dieses Gebet heute immer noch betet. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, sagt er an anderer Stelle. Aber auch umgekehrt, was ihr anderen Menschen antut, das tut ihr mir an. Dem Kollegen im Beruf, über den ihr spottet, weil er schon wieder einen Fehler gemacht hat. Dem Ehepartner, der euch enttäuscht hat und dem ihr es jetzt heimzahlt. Aber auch dem völlig Verarmten in den Elendsquartieren der sogenannten Dritten Welt, der keine Chance mehr hat. Jesus sagt, ihr trefft damit zugleich auch mich. Die Schläge und Tritte von Karfreitag gehen weiter, sie wiederholen sich täglich. Und das nicht nur irgendwo in Krisengebieten, im Mittleren Osten oder in Afrika, sondern auch hier, hinter verschlossenen Haustüren und hinter Bürotüren. Und Jesus sagt: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben noch nichts begriffen. Sie sind völlig orientierungslos. Vergib ihnen. Hab Erbarmen mit ihnen. Wissen Sie, das ist etwas völlig anderes, als wenn einer sagen würde, was in dieser Welt an Schlägen und an Unrecht geschieht, ist alles doch nicht so schlimm. Das tut doch jeder, das gehört eben dazu. Nein, der hier redet, er weiß, wovon er spricht. Er ist selbst zum Opfer geworden. Er spürt die Schläge und Tritte der Soldaten, den Spott der Menschenmenge. Und er sagt auch nicht: Ach Gott, das ist alles nicht so schlimm. Nein, er sagt: Vater, vergib ihnen. Wer das Geheimnis vom Karfreitag entdeckt, entdeckt das Geheimnis der Vergebung Gottes. Und das ist keine leichtfertige Angelegenheit. Gottes Erbarmen über uns Menschen geschieht unter Tränen. Und wenn Sie nachher das Abendmahl empfangen, und dabei die Vergebung zugesprochen bekommen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie neu in Staunen kommen über die Gnade Gottes und den Preis, den Ihnen diese Gnade gekostet hat. Und das Zweite, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus war nicht der Einzige, der an jenem Freitag gekreuzigt wurde. Noch zwei hängen neben ihm und wir wissen nicht mal ihre Namen. Wahrscheinlich waren es junge Männer, zwei von diesen hitzköpfigen Juden voller Ideale, die zu der Volksbewegung der Zeloten gehörten. Die hatten sich verrannt und waren zu religiösen Fanatikern geworden. Dabei wollten sie doch nur Gott als ihrem Herrn gehorchen. Deshalb nahmen sie den Kampf auf gegen die irdischen Herren. Sie kämpften für Gottes Reich und bekämpften deshalb das Reich der Römer. Und die gingen nicht zimperlich mit solchen Partisanen um. Voller Hass hängt nun der eine am Kreuz. Für Jesus, der direkt neben ihm hängt und in der gleichen Lage ist wie er, hat er auch nur noch Spott übrig. Was ist jetzt? Bist du der König der Juden, dann hilf dir erst mal selbst. Und er mochte dabei denken, mit solchen Gestalten wie dem kriegen wir die Römer nie nieder. Das geht nur mit der Schärfe des Schwertes. Und so ganz anders der andere. Er sieht Jesus. Und er ist es, der in dem Moment begreift, dass sie alle in ihrem Spott daneben liegen. Die Oberen der Juden, die Soldaten und auch der Gekreuzigte nebenan. Sie riefen doch alle nacheinander, wenn du der König bist, wenn du der Messias bist, dann hilf dir doch zunächst mal selbst. Aber das ist gar nicht der Auftrag dieses Königs. Er soll nicht sich selbst retten, sondern sein Volk. Und wir dürfen ergänzen, die ganze Menschheit. Dieser andere Schächer, dieser Mitgekreuzigte scheint zu begreifen, was hier geschieht. Und zugleich begreift er etwas über sich selbst. Er, der in den letzten Jahren in vermeintlich edler Absicht nur gemordet hat, er sieht Jesus und entdeckt an sich etwas, was ihn zutiefst erschüttert. Er erkennt, dass er schuldig ist. Ja, dass er sein Recht auf Weiterleben verwirkt hat. Und er versucht gar nicht mehr, sich selbst zu rechtfertigen, schiebt die Schuld nicht auf andere. Er steht dazu, weil sein Blick sich auf Jesus richtet. Was hier von dem Schächer am Kreuz, von dem namenlosen Mörder neben Jesus berichtet wird, ich denke, das gilt generell. Dort beim Anblick des gekreuzigten Christus gibt es nichts mehr, wohinter wir uns verstecken können. Wer einmal bewusst entdeckt hat, wie hoch der Preis ist, den Jesus für die Vergebung unserer Schuld bezahlen musste, hört auf, sich selbst zu rechtfertigen. Dieser Mörder neben Jesus sieht ihn an und senkt anschließend beschämt den Kopf. Er kann sich nicht entschuldigen. Es gibt nichts, was er zu seinen Gunsten anführen könnte. Er kommt gar nicht jetzt erst auf die Idee, irgendwelche guten Taten aus seiner Jugend aufzuzählen. Er redet auch nicht hastig von irgendwelchen großzügigen Spenden, die er auch mal gegeben hat. Sagt auch nicht schnell, dass andere ja noch schlechter seien als er. Nein, er sieht Jesus, senkt den Kopf und sagt leise, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, vergiss mich nicht. Und er, dieser Jesus, sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, du kannst dich darauf verlassen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und es ist, als würde er hinzufügen, deshalb bin ich doch hier, um Menschen wie dich zurück zum Vater zu bringen. Deshalb bin ich doch Mensch geworden und habe den Himmel verlassen, um dich und die vielen anderen zurück nach Hause zu führen. Ja, ich denke an dich, wenn ich in mein Reich komme. Du kannst dich darauf verlassen. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute, nicht erst später, nicht erst am jüngsten Tag, heute beginnt für dich das Heil, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Der Karfreitag ist für diesen Mörder neben Jesus der Tag, an dem das Paradies aufgeschlossen wird. Der Weg zu Gott ist frei. Und das ist gemeint, auch wenn plötzlich der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerreißt. Der Weg ist zum Vater ist offen. Karfreitag ist deshalb alles andere als ein nur düsterer Tag. So grausam er für Jesus ist, er ist zugleich der Tag, an dem die Tür zum Paradies geöffnet wurde. Und sie ist immer noch offen. Und nicht nur für den einen damals, auch für uns. Amen.